Wir haben ein Buch, das die Bibel heisst. Und die Bibel ist immer wieder ein umkämpftes Buch. Schon zu allen Zeiten umkämpft. Es hat Zeiten gegeben, wo Christen gesagt haben, die Bibel ist so etwas wie der Boden unter unseren Füßen. Die Bibel ist das Fundament, wo wir draufstehen und wo unserem Glauben Stabilität gibt. Die Bibel ist ein Buch, das unsere Fragen beantwortet. Die Bibel, haben sie gesagt, ist das grösste Kapital von uns Christen. Aber es hat auch immer wieder Zeiten gegeben, wo die Christen nicht so sicher waren. Und sie haben gesagt, die Bibel ist nicht das grösste Kapital der Christen, sondern die grösste Hypothek der Christen. Und man geniert sich über Zeug, die da innen steht. Und sie haben gesagt, die Bibel weckt mehr Fragen, als dass sie Fragen beantwortet. Die Bibel ist nicht der Boden unter unseren Füßen, der unseren Glauben stabilisiert, sondern etwas, das unseren Glauben destabilisiert und Zweifel weckt. Und wir haben darum, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit stehen, wo eher das zutrifft, dass viele Leute die Bibel lesen und sagen, hä, was ist denn da für ein Buch? Und es weckt Fragen, es weckt Zweifel. Darum haben wir bei uns in der Kirche in Frauenfeld jedes Jahr haben wir ein paar Gottesdienste und manchmal sagen wir das so an und manchmal auch nicht, wo wir ein Element von der Bibel nehmen oder etwas aus dem Umfeld von der Bibel beleuchten, wo das Potenzial hat, deine Zweifel in Gewissheit zu verwandeln. Das Potenzial hat, dass sie dir innen plötzlich du anfängst, deine eigenen Zweifel anzweifeln. Das müssen wir ja manchmal. Manchmal müssen wir unsere eigenen Zweifel anzweifeln. Und es ist ein bisschen wie mit einer Rose, die ich meiner Frau gebe. Oder wenn ich meiner Frau eine Rose gebe und wir haben es gerade gut miteinander, sowieso, und meine Frau weiss tief in ihrem Herzen, jawohl, mein Mann liebt mich, dann ist die Rose etwas Schönes, weil es bestätigt etwas, was sie bereits schon weiss. Oder? Und das braucht man manchmal. Aber vielleicht sind wir in einer Phase, wo unsere Beziehung nicht so gut ist und sie ist unsicher, liebt mich mein Mann, und wenn ich in dieser Phase ihr eine Rose gebe, dann weckt das in ihr vielleicht wieder den Eindruck, ah, vielleicht hat er mich gleich gern. Und so ist Rose geben immer wichtig. Und genauso ist es mit diesen Themen. Da habe ich jetzt eigentlich nicht als Witz gemeint, aber schön. Der Punkt ist der, vielleicht ist dein Glauben im Moment stabil und du hast die Bibel und du sagst, jawohl, mein Glaube verhebt, ich stand auf dem Buch und ich vertraue dem Buch. Und wenn du dann so eine Predigt hörst, wie zum Beispiel heute oder nächste Woche oder in zwei Wochen, dann wird das da bestätigen, wo du schon weißt, das ist wie eine Rose in eine gute Phase nie geschenkt. Aber vielleicht bist du auch da und du sagst, ich habe da schon noch die ein oder andere Frage an der Bibel. Und dann hoffe ich und bete ich, dass etwas, was du hörst in diesen Gottesdiensten, jetzt in diesen Wochen oder manchmal an anderen Orten in unseren Gottesdiensten, dir plötzlich wieder anfängt, etwas wecken von, vielleicht kriege ich da wieder Boden unter die Füße durch das Buch. Und was wir heute anschauen, ist ein irritierend präzise Zukunftsvorhersage in der Bibel. Irritierend, weil für Menschen, die nicht an Gott glauben und die nicht glauben, dass die Bibel von Gott mit inspiriert ist, werden wir sehen, dass die Bibel irritierend präzise Zukunftsaussagen hat. Christen nennen das eine Prophetie. Jetzt eine Prophetie in unserer Zeit ist sehr etwas Wichtiges. Wir hatten den Nostradamus. Wer weiß, wer der Nostradamus ist? Ist er ein Begriff? Genau, was hat er gesagt, dass etwa vor einem Monat die Welt sollte untergegangen sein oder vor zwei Wochen? Also da hat es Prophetien, Zukunftsaussagen, das ist ein Nostradamus, einfach um das zu klären, das ist nicht einer, der in der Bibel drin steht, auch wenn der Name vielleicht so ein bisschen ähnlich könnte tönen. Aber Prophetien sind wichtig, es hat verschiedenste Prophetien, die rum sind und die Leute sagen, da und da wird passieren. In der Bibel haben wir das auch, aber in der Bibel ist Prophetie nie nur für die Zukunft, sondern Propheten haben in der Bibel auch in die Gegenwart gesprochen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Die haben eine wichtige Funktion erfüllt im alten Israel. Sie haben Gesellschaftskritik geübt an den König, an der Gesellschaft, dann meistens, wenn es besonders kritisch geworden ist. Ich zeige euch ein Beispiel, der Prophet Amos. Er muss da Israel heftig kritisieren und er sagt da, so spricht der Herr, die Leute von Juda begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie treten mein Gesetz mit Füßen und leben nicht nach den Geboten, die ich der Herr ihnen gegeben habe. Das klingt jetzt alles noch sehr fromm, oder? Aber schaut mal, um was es geht. Und jetzt beschreibt er, was da läuft in dem Volk. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schunden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Dem Schwachen verweigern sie ihr Recht. Vater und Sohn gehen mit ein und demselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Und es gibt einfach Zeiten, wo Gott sagt, es ist Gnade da und ich rufe zur Umkehr, zu einem anderen Verhalten, zur Buße, nennt das die Bibel. Und dann gibt es Zeiten, wo Gott einfach sagt, jetzt ist genug heute unten. Jetzt sage ich Stopp. Und jetzt kommt das Gericht, weil ihr nicht auf mich hören wollt. Ihr verweigert euch, auf mich zu hören. Und der Prophet Amos spricht das Gericht aus. Denn. Und wir werden sehen, dass Propheten immer wieder in diesen heiklen, in diesen kritischen, in diesen Extremsituationen zur Sprache kommen. So auch der, den wir heute kennenlernen wollen. Wir möchten jetzt nämlich, das ist ein Beispiel von einer Prophetie, die in die damalige Gegenwart hineingesprochen war. Wir möchten jetzt aber eine Prophetie anschauen, die aus der damaligen Zeit in die Zukunft gesprochen worden ist. Und zwar eine Prophetie von einem ehrgeizigen Stadt, von einem theatralischen Prophet und von ungläubigen Theologen. Wir wollen die Geschichte miteinander anschauen. Es ist die Geschichte von einer Stadt in Phönizien. Phönizier, das sind Wasserratten gewesen. Die haben gewusst, wie man ein Schiff baut und wie man auf dem Schiff, auf dem Meer, also gut unterwegs ist mit diesem Schiff und Handel treibt. Und darum haben sie sich an der Küste angesiedelt. Ihr seht da die Küste im heutigen Libanon und Syrien, das grüne Gebiet, das ist das Gebiet, wo die Phönizier gelebt haben. Und die haben mehrere Städte gehabt und die haben zum Teil bis auf Ostafrika raus, haben sie, im Westafrika, Entschuldigung, haben sie Städte gehabt, zum Beispiel Karthago im heutigen Tunesien haben sie aufgebaut und so weiter. Und unter diesen Städten hat es eine Stadt gehabt, die besonders ehrgeizig war. Und zwar ist das die Stadt Tyrus gewesen, oder Tyre auf Englisch. Und diese Stadt, die wollte richtig gross werden. Die hat gesagt, wir wollen eine Welthandelsmacht werden. So ein bisschen wie vielleicht heute London oder New York. Und die Stadt, die hat einen besonderen Aufbau gehabt, der dann später strategisch wichtig geworden ist. Ich zeige euch, wie das ausgesehen hat. Also wenn ihr hier Küste habt, ungefähr. Und da wäre dann das Meer, oder? Voilà. Dann haben sie hier einen Mauer gebaut. Und das waren gute Steinmetz gewesen. Die haben einen Mauer gebaut mit Türmen. Und haben da in diesem Bereich innen, haben sie ihre Stadt gehabt. Das Problem für Tyrus war, dass das Meer da sehr niedrig war, nur ein paar wenige Meter tief. Der Boden ist nicht schnell abgefallen. Der Boden vom Meer ist erst etwa da 700 Meter oder 800 Meter. Außerhalb der Küste ist der Boden dann so richtig abgefallen. Und ihre Tiefseeflotte, wenn man das so sagen kann, ist nur etwa so nahe an die Küste herangekommen. Zum Glück hat es aber da außen eine Insel gehabt. Und dann haben sie da außen ihren Haupthafen gebaut und die Schiffe sind dann da herangekommen, die grossen, und dann haben sie es umgeladen auf kleine Bötchen und haben dann das in die Hauptstadt gebracht. Das war das Setting von dieser Stadt. Und diese Stadt, die hat gesagt, wir wollen gross werden, die war sehr ehrgeizig gewesen. Und hat angefangen Handel betrieben, unter anderem mit dem König David. Sie haben Zederholz geliefert für seinen Palast. Sie haben Steinmetzen geliefert, wo die Steine gut einpassen konnten. Der König Salomo hat mit Menschen aus Tyrus auch den Tempel gebaut in Jerusalem. Und sie sind da richtig gewachsen und schlussendlich wirklich zu so einer Welthandelsmetropole geworden. Sie haben sich eine goldige Nase verdient, ab dem, was sie auch an Zoll und so hatten. Und sie haben sich nicht gescheucht, über Leichen zu gehen. Bei dem Ganzen. Sie haben mit Sklaven auch gehandelt und so weiter. Und irgendwann ist ihr Ehrgeiz in Hochmut gekippt und sie haben ihre Handelspartner in der Gegend nicht mehr als Partner angeschaut, sondern als Konkurrenz. Und so haben sie sich besonders gefreut, wo dann eines Tages aus dem Osten Könige von Persien und Könige von Babylon im heutigen Irak angefangen haben, ihre Gegend zu kommen und vor allem auf Israel los sind. Und sie haben sich besonders gefreut, Tyrer, wenn wir das Jahr 0 haben, wo im Jahr 597 vor Christus ein rechter Teil der Juden deportiert worden sind auf Babylon. Und sie haben sich besonders gefreut, wo dann im Jahr, und das ist ganz eine wichtige Jahrzahl in der Bibel, wo im Jahr 587 vor Christus der König Nebukadnezar gekommen ist und Jerusalem abgebrannt und zerstört hat. Dann haben sie gesagt, yes, jetzt wird Israel nicht mehr so handeln können und ihren Reichtum geht zu uns über. Vielleicht fast ein bisschen wie die Franzosen, die es gehört haben, dass die Engländer aussteigen aus der EU und gesagt haben, aha, London geht Bach ab und wir machen den Profit daraus. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich gedacht haben, aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt. Und an dem Punkt, wo der Ehrgeiz von Tyrus in Hochmut gekippt ist, wird die Geschichte dieser ehrgeizigen Stadt zu einer Geschichte von einem theatralischen Prophet. Nämlich der Prophet Hesekiel. Der Prophet Hesekiel ist da mit dieser Gruppe von Leuten deportiert worden in Osten, nach Babylon. Und er war sicher ein theatralischer Prophet gewesen. Der hat von Gott so zum Teil nicht nur geredet, sondern auch so Zeichen gemacht. Also er hat zum Beispiel dann mitbekommen, da in Babylon, wie Jerusalem belagert worden ist. Und er hat das Ganze mit einem Modell nachgebaut und hat selber belagert. Und so symbolhaft dargestellt, was da läuft, und seine Kopfhaare abgeschnitten, das wäre so etwas, was ich nicht könnte, und Barthaare abgeschnitten und einen Teil dann in der Stadt verbrennt, einen Teil verstreut um die Stadt und mit dem Schwert dann verhackt, alles zum Darstellen, was in Jerusalem alles läuft. Ein sehr ein theatralischer Prophet, und er hat im Kapitel 26 bis 28 von Gott eine wichtige Prophetie bekommen über die ehrgeizig und hochmutig gewordene Stadt Tyrus. Die lesen wir miteinander. Wir lesen einfach ein bisschen Text, sind 14 Vers, 15 Vers, damit wir ein bisschen hören, wie so eine Prophetie tönt. Die vom Hesekiel über die Stadt Tyrus. Da redet Gott durch den Hesekiel, die Leute von Tyrus jubeln vor Freude über den Fall Jerusalems und rufen, erobert ist die Stadt, die man das Tor der Völker nennt. Und jetzt wird ihr Reichtum uns zufallen. Sie ist nur noch ein Trümmerhaufen. Yes! Spürt ihr das? Deshalb sage ich, der Herr, der mächtige Gott zu Tyrus, du bekommst es jetzt mit mir zu tun. Ohalets. Das Meer, wie das Meer gegen deine Klippen brandet, die mehrere Wellen, so lasse ich viele Völker gegen dich anstürmen. Sie werden deine Mauern schleifen und deine Türme niederreißen. Ich schwemme all deine Erde weg, sodass nur noch der nackte Felsen aus dem Meer ragt. Darauf werden die Fischer ihre Netze zum Trocknen auslegen. Ich habe es gesagt, der Herr. Die Völker werden dich ausplündern und auch deine Tochterstädte zerstören. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Weiter sagt der Herr, der mächtige Gott, zu Tyrus, zu der Stadt, ich führe Nebukadnezar, den König von Babylonien, den mächtigsten aller Könige von Norden gegen dich heran. Er kommt mit Pferden und Streitwagen und mit einem riesigen Heer. Er wird deine Tochterstädte erobern und zerstören. Dann wird er einen Wall gegen dich aufschütten, Angriffsrampen zu deinen Mauern vortreiben und Schutzdächer für die angreifenden Truppen aufstellen. Er wird deine Mauern mit Ramböcken erschüttern und deine Türme mit eisernen Haken einreißen. Wenn er durch die aufgebrochenen Tore einfährt, werden vom Lärm der Hufe und Räder die Mauern zittern. Seine Männer werden deine Bewohner mit dem Schwert erschlagen. Die prächtigen Säulen, auf die du so stolz bist, werden bersten und in Trümmer sinken. Die Feinde werden dich ausplündern und dir alle deine Schätze rauben. Sie werden deine Mauern niederreißen, deine prächtigen Paläste zerstören und Steine und Balken und Schutt ins Meer werfen. Ich mache dich zu einem nackten Felsen, auf dem die Fischer ihre Netze zum Trocknen auslegen. Du wirst nicht mehr aufgebaut werden. Die Herrscher der Küstenvölker steigen von ihrem Thron herunter. Sie legen ihre prächtigen Mantel und ihre bunten Gewänder ab. Der Schreck lässt sie nicht los. Sie kauern voller Entsetzen auf der Erde und hören nicht mehr auf zu zittern. Da etwas, wo Gott dem Hesekiel gegeben hat zu dieser Stadt Tyrus. Und wir haben in diesem Text mindestens 13 Sachen, die in Erfüllung gehen müssen, damit man sagen kann, die Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Ich nenne sie ganz kurz. Es heisst ja, dass viele Völker gegen Tyrus werden anziehen. Es wird aber auch in verschiedenen Phasen kommen. So wie die Wellen vom Meer gegen eine Wand anbrechen, werden verschiedene Phasen stattfinden. Mauern und Türme von Tyrus werden zerstört. Am Schluss wird es ein kahler Fels sein. Die Fischer werden ihre Netze trocknen dort. Das kommt zweimal. Tochterstädte werden fallen, andere so phönizische Städte dort in der Umgebung. Der Nebukadnezar wird konkret genannt, er wird Krieg führen gegen Tyrus. Und er kommt nicht nur mit einer kleinen Macht, sondern mit einer vollen Heeresmacht. Es wird schreckliche Massaker geben. Reichtümer von Tyrus werden geplündert. Trümmer werden ins Meer gerührt. Die Stadt auf dem Felsen wird nie aufgebaut oder bewohnt oder wird nie mehr so, wie sie mal war. Und das Gericht löst in den anderen Völkern Entsetzen aus. Mindestens diese 13 Sachen müssen sich erfüllen. Und die grosse Frage ist, passiert da, dass die sehr präzise Voraussage sich erfüllt? Und tatsächlich, 2 Jahre, nachdem der Hesekiel die Prophetie ausspricht, 2 Jahre, wie wir wissen, da will der Hesekiel genau sagt, in welchem Jahr und in welchem Monat, dass die Prophetie gekommen ist, im Jahr 585 kommt der Nebukadnezar wirklich und greift Tyrus an. Und der Geschichtsschreiber Josephus, das ist einer, der nicht in der Bibel vorkommt, aber ein jüdischer Geschichtsschreiber, der sagt, unter dem König Itobal, das wäre der König von Tyrus, belagerte Nebuchadnezzar, das wäre der Nebukadnezar, Tyrus 13 Jahre lang. Der ist mit der vollen Armee gekommen und ist 13 Jahre lang da voll angebrannt. Und irgendwann haben seine Werkzeuge können eine Bresche schlagen in die Mauer und er ist in die Stadt hineingekommen, nur zum feststellen, dass die Einwohner der Stadt alle auf die Insel abgehauen sind. Und er hat nur eine Landesstreitmacht gehabt, kein Boot gehabt. Das Meer war das Hoheitsgebiet der Phönizier. Und die sind da raus und er hat keine Beute mitgenommen, praktisch keine Leute umgebracht, nur noch ein paar wenige, letzte. Was er dann einfach gemacht hat, ist, er hat die Stadt völlig kaputt gemacht. Er hat einfach alles runtergerissen. Aber die Leute sind alle da draussen gewesen. Und das ist natürlich hochspannend. Das heisst, unter dem Nebukadnezar sind nur etwa 4 von diesen 13 Sachen in Erfüllung gegangen. Die anderen Sachen alle nicht. Er hat keine Beute mitgenommen und nichts. Der Schutt ist nicht im Meer, das ist schön dort hängen geblieben. Und die Frage ist, was ist denn da passiert? Und das ist ganz etwas Spannendes. Der Hesekiel, der hat das vermutlich alles mitbekommen. Da, die 13 Jahre, da hat er noch gelebt. Und er wird mitbekommen haben, oha, der Nebukadnezar, der hat das gar noch nicht fertig gemacht. Und das ist etwas Typisches bei Prophetien. Bei Prophetien gibt es oft eine mehrphasige Erfüllung. Und es ist wie wenn Propheten an ein zukünftiges Ereignis anschauen, aber nicht darauf herabschauen. Es ist ein bisschen wie wenn man hier in Zürich gegen die Alpen schaut. Und ihr seht die Alpen und ihr, wenn ihr da nicht wüsstet, was dort dahinter ist, dann seht ihr einfach eine kleine Bergkette dort, oder? Eine Alpenbergkette. Aber wenn man es von oben her anschaut, sieht es so aus. Von vorne sind die Ereignisse, die die Propheten beschreiben, oft so wie einfach ein Ding. Aber wenn man wenn es anschaut von oben quasi, also aus der Dimension Zeit oben runter schaut, dann sieht man, dass die Sachen oft gestaffelt stattfinden. Es gibt einen Anfang von der Erfüllung und dann gibt es eine gewisse Zeit und es gibt dann irgendwann den Abschluss von der Erfüllung. Genauso wie da. Und genau das ist dann da statt passiert. Der Hesekiel hat gesagt, es kommen mehrere Völker und sind dann tatsächlich mehrere Völker gekommen. Im Jahr 539 ist dann einer der Nachfolger von Nebukadnezar, der Kyrus ist dann gegen die Stadt angetreten. In dieser Zeit haben sie das einfach brach liegen lassen und haben da eine Riesenfestung gebaut. Sie haben sich da festgelegt. Und dann im Jahr 370 vor Christus ist der König von Zyprus gekommen, hat auch einen Angriff gemacht, hat auch keine Chance gehabt. Und dann im Jahr 332 ist der Alex gekommen. Der Alexander der Große. Und der hat ein Jahr vorher Perser geschlagen in einer wichtigen Stadt, so in der Gegend von der Südtürkei und Nordsyrien. Und er ist die ganze Küste durchgekommen und hat eine Stadt um die andere angegriffen, respektive die meisten Städte einfach kampflos aufgegeben und seine Konditionen angegeben. Und dann ist er gekommen, oben runter, im Jahr 332, und ist da an das Tyrus angekommen. Und er wusste, dass Tyrus ist der Schlüssel. Das Tyrus, das muss sich mir fügen. Und er hat Konditionen genannt und Tyrer, die haben dann so da, wie wenn sie einverstanden wären, die sind da draussen gesessen. Und dann hat Alexander gemerkt, das ist noch nicht gut, ich muss noch einen Test machen. Und er hat gesagt, ich will gerne in eurem Tempel einem Gott Herakles ein Opfer bringen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir, kannst du gerne, wir haben hier auch einen Tempel, einen alten, mach doch dein Opfer dort. Und dann hat er gesagt, nein, ich will da raus, und hat den Boten rausgeschickt auf die Insel. Dann haben sie prompt gekillt, haben ihn ins Meer geworfen, vor den Augen von Alexander der Große. Und dann hat Alexander der Große gesagt, also jetzt geht's los. Und was hat er gemacht? Er hat den ganzen Schutt genommen, und weil der Meeresboden ja nicht so tief war, hat er einen 60 Meter grossen Wall. Moment, ich muss eigentlich hier anfangen. Nahe ist nahe rausgebaut. Und auf dem Wall hat er zwei 50 Meter hohe fahrbare Türme angebracht, wo er seine Soldaten und seine Katapulte können trainiert tun. Das hat vielleicht ungefähr so ausgesehen. Ihr seht das Festland im Hintergrund, ihr seht den Damm, der gebaut wird, ihr seht die Türme, die kommen. Und innerhalb von 7 Monaten hat der Alexander der Große der Tyrus eingenommen und hat ein grausames Massaker veranstaltet. Er hat die alten Leute, Kinder und Frauen als Sklaven verkauft. Er hat 2000 Männer gekreuzigt an der Küste zur Abschreckung. Und was passiert ist, ist, dass die Völker rundherum dermassen Angst bekommen haben vor dem Alexander der Große, dass sie alle kampflos sich dem Alexander der Große verpflichtet haben. Er konnte nur noch rumlaufen und alle sind ihm ergeben. Der hat nachher den ganzen Feldzug, den er gemacht hat in Mosten, ist kampflos abgelaufen. Weil alle in Schrecken vergangen sind, ob dem, was er gemacht hat, da in Tyrus. Und es ist spannend, wenn wir die 13 Punkte jetzt wieder anschauen, der Nebukadnezar, der hat nur einen kleinen Teil von dem erfüllt. Etwa 200 Jahre später erst kommt Alexander der Große und innerhalb von 7 Monaten erfüllt sich alles mit höchster Präzision. Und wenn wir heute schauen, ich bin noch rasch gestern auf Google Maps gegangen, sehen das. Das ist Tyrus, da sehen wir die Insel. Und weil der Alexander da einen Damm gebaut hat, hat es dann mit den Jahrhunderten hat's dann da Land gegeben. Ist Land angeschwemmt worden. Und rechte Teile sind nach wie vor nicht aufgebaut. Tyrus ist nie mehr zu dieser Stadt geworden, wo sie einst war. Das ist ein Dörfli, de facto, wo Fischer effektiv ihre Netze aufziehen. Und das ist eine irritierend präzise Erfüllung von einer Prophetie. Dermassen irritierend, dass die Geschichte von dieser ehrgeizigen Stadt und von dem theatralischen Prophet auch zu einer Geschichte geworden ist von ungläubigen Theologen. Weil Theologen in unserer modernen Zeit haben gesagt, das kann gar nicht sein, dass das so präzise sich erfüllt. Der Hesekiel, der muss nach dem Ereignis die Sache geschrieben haben. Und so da haben, als hätte er es vorher gesehen. Er war da gewesen, oder er war da nach dem Nebukadnezar gewesen und hat so geschrieben, als wäre es da geschrieben worden. Und das ist eine Lösung, die man wählen kann. Es gibt ein paar gute Gründe, warum das mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist. Ich möchte einfach ein paar, drei Stück nennen. Er nennt als einziger Herrscher im ganzen Buch nur den Nebukadnezar. Er redet nicht vom Kyrus, von anderen, die rum waren, ein bisschen später. Der Hesekiel war scheinbar ein Prophet, der einfach auch Herrscher genannt hat. Wenn er da geschrieben hätte, oder da, dann hätte er bestimmt auch noch andere genannt, die in der Zwischenzeit auch da gewesen sind. Das ist ein erster Grund. Ein zweiter Grund ist, angenommen, er wäre nach dem Nebukadnezar seiner Belagerung von der Stadt gewesen, hätte er vermutlich als Schwindler, wenn er hätte so tun, wie wenn er es da geschrieben hätte, aber eigentlich schreibt er es da, geschrieben auch, dass der Nebukadnezar nicht erfolgreich wäre gewesen mit seinem Feldzug. Oder wenn er es da geschrieben hätte, nach dem Alexander der Große, dann hätte er vermutlich sich rein fokussiert auf den Alexander der Große und nicht geschrieben vom Nebukadnezar. Auf jeden Fall nicht in dieser Art und Weise. In der Prophetie ist es vor allem der Nebukadnezar, der im Fokus steht. Es passt, dass er eigentlich wie an einen Berg anschaut und da, wo dahinter läuft, nicht sieht. Aber er weiß, was passieren wird. Und ein dritter Grund ist, dass wir zu dieser Zeit da in Jerusalem einen anderen Prophet hatte, Jeremia, und da, wenn er sagt über das Volk Israel und über die Gepflogenheiten und über die Situation, passt ausgezeichnet zu dem, was auch der Hesekiel in Babylon nennen, über Israel sagt. Das passt sehr gut. Und der Jeremia, wissen wir, wenn das der gelebt hat und geschrieben hat. Also es gibt einen Haufen Gründe und es gibt noch mehr, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass der Hesekiel diese Prophetie schreibt, bevor diese Ereignisse stattgefunden haben. Und wenn das wahr ist, haben wir mit der Bibel ein außerordentlich interessantes Buch. Dann ist die Bibel ein Buch, das nicht nur von Menschen geschrieben worden sein kann. Natürlich haben die Menschen das Buch der Bibel geschrieben oder die verschiedenen Bücher der Bibel. Aber da ist Information herum, die unmöglich einfach durch einen erfinderischen Geist oder intelligentem Vorausschauen könnte reinkommen sein, das Buch. Nein, dann ist die Bibel ein Buch, das ein Wesen von außerhalb der Dimension Zeit mit Finger im Spiel gehabt und inspiriert hat. So wie wir jetzt da das alles in einem Blick haben und können anschauen, muss bei der Bibel ein Wesen involviert gewesen sein, beim Schreiben und Inspirieren, wo nicht nur die Vergangenheit sieht wie wir, sondern auch die ganze Zukunft. Dann ist die Bibel ein Buch, wo mit grösster Wahrscheinlichkeit Gott mit inspiriert hat. Und darum ein Buch, wo da was drinsteht, wir können ernst nehmen und uns Boden unter den Füßen gibt. Und meine Eltern, die haben nämlich noch früher gesagt, wenn sie Kirche sind, wir gehen unter das Wort. Habt ihr das auch schon gehört, die einen von uns? Wir gehen unter das Wort. Das habe ich eine spannende Formulierung gefunden. Die Bibel, weil Gott da involviert ist in diesem Buch, ist auf der einen Seite der Boden unter unseren Füßen, das Fundament, wo wir draufstehen. Und gleichzeitig, weil Gott involviert ist, ist es auch die Autorität, wo wir uns darunter stellen sollen. Wir gehen unter das Wort. Gott hat mehr Autorität als wir. Und die Autorität, die kann sehr viel Klärung hineinbringen in unser Leben und Ausrichtung. Also die Bibel ist ein Fundament einerseits und andererseits eine Autorität, die über uns steht. Und drittens ist es die Quelle von unserer Hoffnung. Weil, wenn wir jetzt wieder hier hingehen, spannend ist ja, die gelebt haben in dieser Zwischenzeit, respektive ich muss es hier nicht tun. Die Leute, die da zwischen ihnen gelebt haben, die haben eine Prophetie von Hesekiel gehabt, die angefangen hat sich erfüllen, aber noch nicht fertig erfüllt war, während 150 Jahren. Wir Christen heute befinden uns in einer ähnlichen Situation. Wir haben auch die Situation, dass das, was uns verheißen ist, angefangen hat sich erfüllen, aber sich noch nicht fertig erfüllt hat. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, ist gestorben und verstanden und hat gesagt, ich komme dann einmal wieder und tue Gottes neue Welt einrichten und nehme euch als Gläubige zu mir in Gottes neue Welt hinein. Hat das schon stattgefunden? Gemäss dem Nostradamus müsste es eigentlich vor 2 Wochen angefangen haben. Der Nostradamus hat nicht recht gehabt. Aber wisst ihr was? Der die Bibel inspiriert hat, der hat recht. Garantiert. Weil er steht von außen von der Dimension Zeit und schaut darauf ab. Und er garantiert, so sicher wie er die Erfüllung von dem, was er uns verheißen hat, schon angefangen hat in Jesus, so sicher wird das auch zu Ende führen. Und ich bringe ein Beispiel von einer Stelle, die das zeigt. Wir glauben doch, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Darum, weil wir da glauben und weil es passiert ist, haben wir auch die Gewissheit, also nicht nur ein bisschen, ich hoffe und vielleicht klappt es dann, sondern die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Also so sicher, wie Jesus auferstanden ist, so sicher dürfen wir auch heute sein, dass Jesus eines Tages wiederkommt und du und ich, wenn wir an ihn glauben, mitnimmt in seine neue Welt hinein. Warum ist das der Fall? Ja, weil Gott die Bibel inspiriert hat und von außen auf Dimension Zeit herabschauen kann und die Sicherheit kann geben. Er als Einzigen allein. Kein Nostradamus, kein anderer kann da, kein Mensch, nur Gott allein. Und wir möchten jetzt ein Lied singen und ich lade die Band ein. Wir haben, wie gesagt, wegen der anderen Gemeinde das Programm ein bisschen umgestellt. Jetzt möchten wir nochmal einfach 3 Lieder singen, die vom Wort Gottes reden, wo davon reden, was ist, wenn Zweifel da sind. Und ich lade uns ein zum Mitsingen und ich möchte einfach noch beten und Danke sagen für die Bibel. Die Bibel, ein Buch, das inspiriert ist von Gott, wo uns wieder neu Boden unter den Füßen gibt. Vater im Himmel, wir danken dir für die Menschen, die das Buch geschrieben haben. Aber noch mehr danken wir dir, dass du uns Hinweise gibst in diesem Buch und im Umfeld von diesem Buch, dass tatsächlich du Mit- und Co-Autor bist von diesem Buch. Und dass darum das Buch etwas ist, das uns Boden unter den Füßen gibt und wo eine Autorität ist über unser Leben. Und wir wollen dir einfach danken, dort, wo wir schon tiefes Vertrauen gewonnen haben in das Buch. Aber wir wollen dich auch bitten, dort, wo vielleicht Fragen auftaucht sind und das Buch vielleicht Zweifel geweckt hat, dass du diese Zweifel in Gewissheit verwandelst. Und wir danken dir, dass du außerordentlich und irritierend und erfreulich präzise Aussagen gemacht hast in dem Buch, wo wir sehen können, dass sie sich erfüllt haben. Und dass darum auch da, was du uns versprochen hast, was sich noch nicht erfüllt hat, dass wir sicher sein, dass du das eines Tages wirst machen. Und so wenn wir dir jetzt einfach nochmal die zwei, drei Lieder singen und dir sagen, du bist gut und wir wollen wirklich lernen, was es heisst, auf deinem Wort oben zu stehen und Boden unter den Füßen zu bekommen. Vielen herzlichen Dank, Vater im Himmel. Amen.